Deutschlandfunk, das war der Tag.
Es ist der lang ersehnte Durchbruch. Für die Ukraine rückt die Milliardenhilfe der USA in greifbare Nähe. Das US-Repräsentantenhaus hat jetzt für die Unterstützung im Umfang von 61 Milliarden Dollar gestimmt. Die Zustimmung im Senat gilt als sicher. Erleichterungen vor allem in der Ukraine, aber auch Bundeskanzler Scholz begrüßt diesen Schritt.
Das war lange diskutiert und umstritten. Wir hoffen sehr, dass es bald auch eine Entscheidung des Senats gibt, sodass diese Hilfe aus den USA für die Zukunft gesichert ist. Neben der, die wir in Europa auf den Weg gebracht haben, mobilisiert haben, ist das dann eine sehr klare Botschaft. Eine Botschaft übrigens auch an den russischen Präsidenten, dass er nicht darauf rechnen soll, dass er diesen Krieg aussitzen kann, weil die Unterstützung aus Europa oder den USA nachlässt. Das wird sie nicht. Das dürfen wir jetzt hoffen. Und insofern ist das eine gute Nachricht.
Weitere Reaktionen darauf hören Sie hier gleich. Außerdem die aktuelle Lage in Gaza und alte Wirtschaftspläne der FDP sorgen für neues Streitpotenzial in der Ampelkoalition. Mein Name ist Jonas Rehse. Herzlich willkommen zu dieser Tageszusammenfassung. Hoffnungslosigkeit machte sich in den vergangenen Wochen in der Ukraine breit, in der Gesellschaft und an der Front, so jedenfalls wurde es jüngst immer wieder berichtet, angesichts der als zaghaft wahrgenommenen Unterstützung von den Verbündeten und den massiven Angriffen aus Russland. Insofern ist die Erleichterung jetzt groß. Erst gab es die kurzfristige Zusicherung von Seiten der NATO für weitere Luftabwehrsysteme und jetzt, noch viel wichtiger, das dringend benötigte Milliarden-Dollar-Hilfspaket der USA. Ohne dem, so die allgemeine Lesart, wäre der Krieg bald verloren gewesen. Die Reaktion aus der Ukraine darauf von Marc Dugge.
Die Erleichterung ist auch dem ukrainischen Präsidenten anzumerken. In einem Videoselfie sagt Zelensky: Danke an alle, die dieses Hilfspaket unterstützt haben. Es ist eine Entscheidung für die Verteidigung des Lebens. Vielen Dank an den Sprecher Mike Johnson und an alle amerikanischen Herzen, die wie wir fühlen, dass das russische Böse nicht siegen darf. Erleichterung auch bei den Menschen in der Hauptstadt Kiew. Kirilo ist 33 Jahre alt und Freiwilliger bei der Armee. Ich bin sehr froh, dass die Ukraine weiterhin Hilfe aus den USA bekommt. In den vergangenen Wochen hatten wir schon ziemlich die Hoffnung verloren. Wir dachten, dass keine Hilfe kommen würde. Aber jetzt gibt es ein Ergebnis. Auch die 26 Jahre alte Nilja atmet auf. Ich denke, dass das Hilfspaket die Situation 100%ig verändern wird. Wir wollen ja kämpfen, es fehlen uns aber die Waffen dazu. Wenn du liest, dass Hilfe kommt, dann weißt du, dass es für eine Weile wieder sicher wird und dass unsere Armee die Möglichkeit hat, den Feind zu töten und ukrainische Zivilisten zu schützen. Mit dem Schutz der Zivilisten tut sich die ukrainische Armee derzeit zunehmend schwer. Immer öfter und immer intensiver beschießt Russland das Land mit Drohnen, Raketen und Gleitbomben. Die Luftverteidigung ist vielerorts völlig überfordert. An einigen Teilen der Front greift Russland fast pausenlos an und schickt weiterhin viele unerfahrene Soldaten ins Gefecht, um ukrainische Positionen zu stürmen, offenbar ohne Rücksicht auf Verluste. Die ukrainische Armee konnte bisher verhindern, dass die russische Armee größere Geländegewinne machen konnte. Aber wie lange noch? Maxim Schorin, stellvertretender Kommandant der 3. Sturmbrigade der Ukraine. Wenn wir die Lage auf dem Schlachtfeld in den Blick nehmen, kann es da einen Zusammenbruch geben? Ja, sicher, wenn wir uns ausruhen. Es kann passieren. Denke ich, dass es in der nahen Zukunft passiert? Nein, das glaube ich nicht. Doch die Verteidigung fällt der Armee zunehmend schwer. Auch deshalb, weil den Ukrainern die Munition ausgeht. Laut Präsident Zelensky feuert die russische Armee 10-mal mehr Granaten ab als die ukrainische. Das zeigt, wie dringend neue Munition gebraucht wird. Sie kommt jetzt dank des Hilfspakets und wahrscheinlich ziemlich schnell. Militärexperte Ihor Romanenko. Das wird möglicherweise schon in einigen Tagen oder Wochen der Fall sein. Das ist der optimistische Blick auf die Dinge. Die amerikanische und die ukrainische Seite arbeiten daran, dass es Wirklichkeit wird. Es könne aber auch länger dauern, vielleicht einen Monat oder mehr, sagt Romanenko. Heißt aber, spätestens Ende Mai, Anfang Juni sollte alles da sein. Just zu dem Zeitpunkt, an dem Russland voraussichtlich seine Frühjahrsoffensive starten wird. In jedem Fall dürfte Russland die Zeit bis zu den Waffenlieferungen an die Ukraine nutzen wollen. Amerikanische Militärforscher vom Institute for the Study of War gehen davon aus, dass Russland seine Angriffe in den nächsten Wochen erstmal verstärken wird.
Monatelang wurde in den USA über dieses Paket verhandelt. Bereits im Oktober letzten Jahres hatte es Präsident Biden beantragt. Vor allem an der Blockade von den Anhängern Donald Trumps scheiterte das Vorhaben bislang. Dass das Paket nun doch angenommen wurde, wird auch wohl daran gelegen haben, dass Trump von seiner strikten Ablehnung etwas abgerückt ist. Claudia Sarre aus Washington.
Es war ein großer Moment im US-Repräsentantenhaus. Kongressabgeordnete jubelten und schwenkten Ukraine-Fähnchen, als das Abstimmungsergebnis verkündet wurde.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed.
311 Ja-Stimmen gegen 112 Nein-Stimmen. Nach monatelangen erbitterten Kämpfen stimmten Demokraten und Republikaner gemeinsam weiteren Ukraine-Hilfen in Höhe von 61 Milliarden Dollar zu.
Make no mistake, this is not a blank check like the Senate supplemental bill was. This is very different.
Dies sei kein Blankoscheck für die Ukraine wie der Gesetzentwurf des Senats, sondern ganz anders, so der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson im Anschluss vor Fernsehkameras.
Instead of taking the path of least resistance and,
anstatt den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und den Gesetzentwurf des Senats zur Abstimmung zu bringen, haben wir unseren Mitgliedern eine Stimme gegeben, eine Chance und am Ende ein besseres Gesetz. Mike Johnson hatte, um eine Mehrheit zu finden, den ursprünglichen Gesetzesentwurf aufgespalten und über alle Teile einzeln abstimmen lassen. Auch die Hilfen für Israel sowie Taiwan und den Indo-Pazifik wurden mit einer großen Stimmenmehrheit abgesegnet. Die Kongressabgeordneten votierten außerdem erneut für einen Verkauf der Kurzvideo-App TikTok und für weitere Sanktionen gegen den Iran. Der Abstimmung gingen wochenlange erbitterte Verhandlungen voraus. Als Zugeständnis an die Republikaner wird ein Teil der Ukraine-Hilfe, rund 9 Milliarden Dollar, als Darlehen gewährt. 23 Milliarden kommen den eigenen US-Militärbeständen zugute, so Mike Johnson. Denken Sie daran, dass 80% der Mittel für die Ukraine in die Aufstockung der amerikanischen Waffenbestände in unsere Einrichtungen und Operationen fließen werden. Ein paar ultrakonservative Republikaner hatten im Vorfeld damit gedroht, Mike Johnson abzusetzen, falls er die Hilfen für Kiew zur Abstimmung bringe. Allen voran Marjorie Taylor Greene vom rechten Flügel der Partei. Sie ist für America First und keinesfalls für weitere Unterstützung der Ukraine.
You know, shame on the American government.
Schande der amerikanischen Regierung. Wenn wir unser Militär unterstützen wollen, dann machen wir das. Wir sollten ein Gesetz für unsere Waffen und Munition verabschieden und sie nicht in ein fremdes Land schicken, um dort fremde Menschen zu töten. Präsident Biden reagierte mit großem Lob auf die Abstimmung im Repräsentantenhaus. Er pries die Abgeordneten dafür, dass sie sich parteiübergreifend zusammengefunden haben, um, Zitat, auf den Ruf der Geschichte zu antworten und ein dringend benötigtes Gesetz zur nationalen Sicherheit zu verabschieden. Das gesamte Gesetzespaket soll nun voraussichtlich am Dienstag in die zweite Kongresskammer, den Senat, gehen. Danach will Präsident Biden zügig seine Unterschrift darunter setzen.
Ja, und an Russland soll das auch als klares Signal gelten. Wir haben Bundeskanzler Scholz zu Beginn der Sendung gehört, den Krieg könne der Kreml nicht aussetzen, lautet dieses Signal. Und wie dieses Signal in Russland aufgenommen wurde, Frank Eichmann.
Von Gelassenheit keine Spur in den ersten schriftlichen Reaktionen, auch wenn Putin-Sprecher Peskow wörtlich erklärte, die Entscheidung, der Ukraine Hilfe zu leisten, war erwartbar und vorhersehbar. Die Vereinigten Staaten würden sich weiter bereichern und die Ukraine weiter ruinieren, so Peskow. Staatsduma-Chef Volodin wiederholte das Bild vom kriminellen Kiewer Regime, das trotz neuer Hilfen besiegt werde. Das Land werde durch die USA gezwungen, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Auch Volodin ließ unerwähnt, dass Russland den Krieg gegen seine Nachbarn vor über 2 Jahren begann und ihn mit einem Truppenrückzug von ukrainischem Territorium schnell beenden könnte. Die bislang unverschämteste offizielle Reaktion lieferte einmal mehr Dmitri Medvedev, Ex-Präsident und heute Vizechef des russischen Sicherheitsrates. US-Bastarde hätten abgestimmt über die Hilfe für eine Neonazi-Bande, gemeint die ukrainische Regierung. Er hoffe, so Medvedev, nach dieser russophoben Entscheidung würden die USA so schnell wie möglich in einen neuen Bürgerkrieg stürzen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa wiederholte eine ständig ohne jeden Beleg aufgerufene russische Propagandafloskel. Das Kiewer Regime werde durch die Hilfe direkt bei seinen terroristischen Aktivitäten unterstützt.
Das US-Hilfspaket sieht auch Militärhilfen in Höhe von mehr als 26 Milliarden US-Dollar für Israel vor. Der israelische Generalstab hat heute weitere Pläne für Angriffe im Gazastreifen genehmigt. Zur aktuellen Situation in diesem Krieg, Tim Aßmann.
Die Eskalationsspirale zwischen Israel und dem Iran, sie scheint beendet. Israelische Militärexperten rechnen nicht mit einem iranischen Gegenschlag. Dass Israel in der Nacht zum Freitag Angriffe auf Ziele im Iran durchführte, hat die Regierung in Jerusalem zwar bisher nicht bestätigt, steht aber für israelische Kommentatoren und Analysten fest. Sie kommen zu dem Schluss, dass dem Regime in Teheran demonstriert werden sollte, dass Israel Ziele im Iran direkt angreifen kann. Gleichzeitig fiel die Attacke begrenzt aus, um keine weitere Eskalation auszulösen. An Israels Nordgrenze dauern unterdessen die Gefechte mit der vom Iran unterstützten libanesischen Hisbollah-Miliz an. Es gab Raketenbeschuss aus dem Libanon und Israels Armee griff Ziele in dem Nachbarland an, die sie der Hisbollah zuordnet. Im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland kam es den zweiten Tag in Folge zu Kämpfen in einem Teil der Stadt Tulkarem. Israelische Truppen und bewaffnete Palästinenser beschossen sich gegenseitig. Dabei wurden nach israelischen Armeeangaben 10 Palästinenser getötet. Unter ihnen sollen Kämpfer der Terrorgruppe Islamischer Dschihad sein. Auch im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Bei einem Luftangriff in der Stadt Rafah starben nach Angaben der örtlichen palästinensischen Gesundheitsbehörden 9 Menschen, darunter 6 Kinder. Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen liegt den nicht überprüfbaren Angaben zufolge mittlerweile bei mehr als 34.000.
Der Deutschlandfunk, gleich 23.17 Uhr. Sie hören die Tageszusammenfassung. 2 verlorene Jahre, so nannte jüngst der Präsident der deutschen Industrie die bisherige Regierungszeit der Ampelkoalition. Ein direkter Angriff war das auf Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Umgang mit der wirtschaftlichen Situation im Land. Ein eher ungewöhnlicher Vorgang, das Ganze. Heute sind sich beide direkt begegnet, und zwar bei der Eröffnung der Hannover Messe. Und dabei hat Olaf Scholz diese Kritik zurückgewiesen, ohne sie zu erwähnen. Kunststück.
Lassen Sie uns den Wirtschaftsstandort Deutschland stark machen und nicht schwachreden. Ein paar Argumente dafür wollte ich Ihnen heute vortragen. Das war mir ein Bedürfnis. Ich glaube, Sie haben es irgendwie gemerkt.
Ein sichtlich gut gelaunter Olaf Scholz eröffnet die Hannover Messe, das Hochamt der deutschen Industrie. Die lebe nicht davon, in 20 oder 30 Jahren noch dieselben Autos oder Maschinen zu bauen wie heute, sagt der Kanzler.
Wovon unser Land auch in Zukunft lebt, ist doch, was auf dieser Messe hier zu sehen ist, dass wir Neues entwickeln, dass wir Produkte kontinuierlich verbessern, dass wir zukunftsweisende Technologien erforschen und anwenden. Aber wem sage ich das? Autos und Maschinen bauen können auch andere, aber wenige können das so gut wie wir. Der Grund dafür ist, dass wir als Land, Staat und Unternehmen gemeinsam mehr als andere in Forschung und Entwicklung investieren.
Scholz zählt weiter auf, was seine Regierung in den vergangenen Jahren unternommen und auf den Weg gebracht habe. Wachstumschancengesetz, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und in die Energieversorgung.
Der Weg hierher war in den vergangenen 2 Jahren sicherlich anstrengend und fordernd für uns alle. Aber wenn Sie mich fragen, lieber Herr Russmann, dann waren das eben 2 Turnaround-Jahre. Wir haben die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für unser Land in den Griff bekommen. Und wir sind den nötigen Wandel unserer Energieversorgung angegangen.
Direkt spricht der Kanzler Siegfried Russwurm an, den Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Von 2 verlorenen Jahren hatte Russwurm vor wenigen Wochen in einem Interview mit Blick auf die Politik der Ampel gesprochen.
Die deutsche Industrie stellt sich diesem Wettbewerb. Und die Hannover Messe selbst hat längst legendäre Tradition. Nochmal, Kern dieser Tradition ist Innovation. Wer erleben will, wie Transformation funktioniert, mit welchen Prozessen, Lösungen und Produkten und wie gewachsene Branchenexpertise und digitale Kompetenzen sich verbinden, der ist hier richtig.
Etwa 4.000 Aussteller werden sich in dieser Woche in Hannover präsentieren, auf der nach eigenen Angaben international wichtigsten Plattform für alle Technologien und die industrielle Transformation. KI wird dabei eine große Rolle spielen, ebenso CO2-Neutralität. Insbesondere bei der Transformation zu nachhaltigen Energien will Norwegen den Weg weisen, diesjähriges Partnerland der Messe. Der Reichtum des Landes basiert auf seinen Öl- und Gasvorkommen. Das Nicht-EU-Land ist dabei, die Erneuerbaren rasch auszubauen und will künftig auch grünen Wasserstoff nach Deutschland liefern. Deutschland sei Norwegens wichtigster Partner, sagt Ministerpräsident Jonas Gahr Støre. Und auch bei der umstrittenen Abscheidung und Speicherung von CO2, englisch CCS, sieht sich das Land als Pionier. Gahr Støre, der seine Rede sonst auf Englisch hält, wechselt bei diesem Thema ins Deutsche.
Ich betone oft, dass wir ohne CCS keine Klimaneutralität erreichen können. Und CCS bietet große industrielle Chancen.
Insgesamt rechnen die Veranstalter mit 130.000 Besucherinnen und Besuchern.
Zukunftsstrategien auf der Hannover Messe, das war der Beitrag zur Eröffnung von Bastian Brandau. Und über allem steht auch dort die Frage, wie kann die deutsche Wirtschaft wieder angekurbelt werden? Dazu hat die FDP bereits schon einige Vorschläge vorgelegt in der Vergangenheit, die vor allem eines angekurbelt haben, nämlich den koalitionsinternen Streit. So auch jetzt wieder kurz vor ihrem eigenen Parteitag. Uli Haug.
Ende der Woche ist FDP-Parteitag. Kein Wunder also, dass es die Liberalen ins Rampenlicht drängt. Und deshalb streute die Partei am Wochenende einen 12-Punkte-Plan, der die strauchelnde Wirtschaft wieder ins Laufen bringen soll.
Wir sind der Überzeugung, wir brauchen einen offenen Dialog zwischen Wirtschaft und Politik, wie wir die Rahmenbedingungen in unserem Land verbessern können.
Die Liberalen schlagen tiefe Einschnitte im Sozialbereich vor. Für mindestens 3 Jahre soll die Politik keine neuen Sozialleistungen beschließen. Die Rente mit 63 will die FDP ganz abschaffen und mit dem unlängst von Finanzminister Lindner und Arbeitsminister Heil vorgestellten Rentenpaket 2 ist man ebenfalls unzufrieden. Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, im ZDF.
Wie die FDP zum Rentenpaket steht, das wird sich zeigen beim Bundesparteitag der FDP am Wochenende. Und da werden wir Julis uns auch fleißig in die Debatte einmischen. Und ich denke, dass das Signal von diesem Parteitag sein wird, es muss Nachverhandlungen beim Rentenpaket geben.
Es sind vor allem die sozialpolitischen Kürzungen, die der Koalitionspartner SPD scharf kritisiert. Am Sonntag äußern sich zumindest schriftlich Parteichef Klingbeil, Fraktionschef Mützenich und der Sozialexperte im Bundestag Helge Lind. Er sagt der Bild, wenn die FDP das ernst meinen würde, dann liest sich das Papier wie eine Austrittserklärung aus der Koalition. Das FDP-Papier ist damit ein gefundenes Fressen für die Opposition. Denn auch CSU-Chef Söder spricht von einer Scheidungserklärung für die Ampel. Und CDU-Chef Merz fragt sich im ZDF, was die FDP in der Koalition überhaupt noch durchsetzen kann.
Vor 100 Jahren haben Deutschland und die Türkei diplomatische Beziehungen aufgenommen. Aus diesem Anlass reist Bundespräsident Steinmeier Anfang der Woche erstmals in seiner Amtszeit in die Türkei. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist ja momentan schwierig, nicht nur wegen unterschiedlicher Meinung zum Krieg in Nahost oder dem türkischen Lavieren beim NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Auch den innenpolitischen Umbau der Türkei durch Erdogan in der Vergangenheit sieht man in Berlin weiterhin kritisch. Und dass Steinmeier zunächst nach Istanbul fliegt und dort zuerst den gerade wieder gewählten oppositionellen Bürgermeister trifft, ist Ausdruck dessen. Ein Stimmungsbericht vorab von Uwe Lüb.
Auf die Frage nach dem türkisch-deutschen Verhältnis bringt eine Frau das auf den Punkt, was viele Menschen in der Türkei umtreibt. Wenn die mal das Visa-Problem lösen würden, das wäre super. Es ist ja fast unmöglich, nach Deutschland zu kommen, nicht mal als Tourist. Da ist was nicht in Ordnung. Bei vielen ist doch offensichtlich, dass sie nicht dort bleiben wollen, wenn es das ist, was die Deutschen befürchten. Dieselbe Forderung wird nach Einschätzung von Murat Önsoy auch ganz offiziell an Steinmeier herangetragen werden. Önsoy ist Leiter des Forschungszentrums für türkisch-deutsche Beziehungen an der Hacettepe-Universität in Ankara. Im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul sagt er, die Türkei sei nicht zuletzt wegen ihrer ausgewogenen Politik gegenüber Russland und der Ukraine ein anerkanntermaßen verlässlicher Partner und erwarte Zugeständnisse.
Bunların başında vize serbestisi konusunda Die wichtigsten sind Entwicklungen bei der Visaliberalisierung, die Schaffung einer positiven Agenda in Europa in Bezug auf die EU-Mitgliedschaft der Türkei, die Modernisierung der Zollunion und vielleicht eine Initiative für wirtschaftliche Investitionen in der Türkei. Die Aussichten auf schnelle Erfolge bei den meisten dieser Punkte sind jedoch nicht sehr rosig, allein schon wegen der Unterschiede in der Bewertung des Nahostkriegs. Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, nennt die Hamas eine Befreiungsorganisation. Für Deutschland ist sie terroristisch. Das Verhältnis zueinander ist getrübt, meint Öncol. Als Steinmeier im November letzten Jahres Erdogan empfing, war Biden die Unzufriedenheit ins Gesicht geschrieben. Und die Beziehungen laufen politisch nicht gut. Dazu habe auch die Entwicklung seit den niedergeschlagenen sogenannten Gezi-Protesten 2013 in der Türkei beigetragen. Je autoritärer die Politik Erdogans über die Jahre geworden sei, desto öfter sprechen deutsche Politiker die Lage der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei an. Die mehr als 3 Millionen Menschen in Deutschland mit türkischen Wurzeln halten die Länder aber weiter zusammen, sagt Öncol. Wir vergleichen die türkisch-deutschen Beziehungen oft mit einem Paar, dessen Liebesbeziehung beendet ist, das aber um der Kinder willen zusammenbleibt. Da passt es ins Bild, dass Steinmeier seinen Besuch nicht bei und mit Erdogan beginnt, sondern bei der seit den Kommunalwahlen Ende März neuen Lichtgestalt der oppositionellen CHP, Ekrem İmamoğlu. Sie treffen sich am Istanbuler Bahnhof Sirkeci, von dem aus vor 62 Jahren viele Türkinnen und Türken in ein neues Leben in Deutschland gestartet sind. Eine Botschaft in diesem protokollarischen Ablauf von Steinmeiers Besuch sieht İmamoğlu auf ARD-Nachfrage nicht. Es sei eine Art Gedenktreffen in geschichtsträchtiger Atmosphäre.
Fehlt noch die Presseschau in dieser Sendung, heute von Bernhard Krieger, präsentiert von Thomas Pelzer.
Das dominierende Thema ist die Billigung des monatelang umstrittenen Militärpakets im Wert von 61 Milliarden Dollar für die Ukraine im US-Repräsentantenhaus. Möglich gemacht hatte die Abstimmung der republikanische Sprecher der Kammer. Nun hat ausgerechnet der erzkonservative Mike Johnson das Richtige getan, stellt die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder fest. Binnen weniger Tage könnten nun die Arsenale der ukrainischen Streitkräfte wieder aufgefüllt werden. Das ist eine potenzielle Wende im Krieg, die Putin schlaflose Nächte bereiten wird. Amerika hat noch mal die Kurve gekriegt, aber das Vertrauen in seine Verlässlichkeit hat gelitten, findet die Badische Zeitung aus Freiburg. Für den Kölner Stadtanzeiger durchkreuzt der Beschluss das Kalkül des russischen Machthabers Putin, der auf eine Ermüdung des Westens und einen Diktatfrieden setzt. Die Ukraine steht nach der neuen Milliardenzusage aus Washington eindeutig gestärkt da, politisch, moralisch und militärisch. Die Rheinzeitung aus Koblenz warnt die Europäer davor, nun in ihrem Engagement für Kiew nachzulassen. Auch nach der Zusage der neuen US-Gelder besteht weiter die Notwendigkeit, auf weitere Waffenlieferungen, Hilfen für die zerstörte Energieinfrastruktur und wirtschaftliche Unterstützung hinzuarbeiten. Viele in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben noch nicht verstanden, was dieser Krieg in letzter Konsequenz bedeuten kann. Auch die Volksstimme aus Magdeburg appelliert an die Europäer, nicht nachzulassen. Die Entscheidung aus Washington nimmt kurzfristig Handlungsdruck von den europäischen Verbündeten inklusive Deutschland. Sie darf aber nicht als Zeichen missverstanden werden, sich hier erstmal zurückzuziehen, um beispielsweise innenpolitischem Gegenwind auszuweichen. Die Leipziger Volkszeitung bleibt skeptisch. Dieses Mal hat Parteipate Trump aus taktischen Gründen Johnson gewähren lassen. Sollte der Möchtegern-Autokrat aber im November die Wahl gewinnen, gibt es keinen Grund mehr für Rücksichtnahmen. Dann wäre nicht nur das Schicksal von Johnson, sondern auch das der Ukraine besiegelt. Die Ampelfraktionen und die Union wollen einen jährlichen Veteranentag in Deutschland einführen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung begrüßt den Plan. Die bemerkenswerte Einigung ruft in Erinnerung, wie viele Deutsche in der Nachkriegszeit gedient haben. Als Veteranen würden sich wohl nur die wenigsten bezeichnen. Dieser Begriff passt eher für länger Gediente, die im Kampfeinsatz waren. Es ist richtig, deren bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Dazu gehören auch Therapieangebote. Und auch ein nationaler Tag für die Veteranen sollte einen therapeutischen Zweck haben. Anerkennung und Wertschätzung, hält die FAZ fest.
Danke, Thomas Pelzer, für diese Presseschau. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier folgt das Sportgespräch, und zwar über neue Enthüllungen über die Nähe des IOC-Präsidenten Thomas Bach zu Russland. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören.